ARD.
Die Korrespondenten. Reporter leben in Neu-Delhi.
So schöne Dezembersonne. Also
es ist so schön. Es ist eigentlich die beste Zeit, um hier zu sitzen. Also und der Himmel ist jetzt auch endlich mal blau.
Ein Podcast von NDR Info.
Hallo und Namaste. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hier sind
Clara,
Deepika
und Charlotte. Und Deepika, es freut mich sehr, dass du auch wieder mit dabei bist hier. Heute hier wirklich in der Sonne. Wir sitzen hier. Deepika hält ihren Block vors Gesicht, weil es so sonnig ist. Es ist verrückt, oder? Es ist ein schöner Tag und blauer Himmel.
Ja, blauer Himmel. Das ist Luxus für uns.
Wir sehen die kaum.
Ja, das stimmt. Aber Clara, du hast inzwischen auch schon gemerkt, es ist sehr rar blauer Himmel in Delhi, ne?
Ja, tatsächlich. Aber heute wird auch so ein ganz bisschen Wind. Hier ist fast so eine leichte Brise hier oben. Und ich glaube, deswegen ist der Himmel auch so blau. Und das, man merkt den Smog gerade gar nicht in Delhi. Also es fühlt sich fast gesund an. Meine Stimme ist so ein bisschen rau, aber sonst, ja, sehr schöner Tag.
Und wir haben Glück, im Moment zumindest fliegen hier keine Flugzeuge. Deswegen würde ich sagen, wir starten mal direkt. Wir wollen heute tatsächlich über ein sehr tragisches Thema sprechen, nämlich das größte Gasunglück, was es jemals gegeben hat in der Welt. Bhopal ist das Stichwort. Ein Unfall in einer Gasfabrik, in einer Chemiefabrik. Und Deepika und ich waren nämlich unterwegs, aber wir dachten, wir steigen nochmal mit dem ein, womit Clara sich ganz am Anfang ihrer Zeit hier im Studio beschäftigt hat, nämlich die Schach-WM in Singapur, wo ja gerade wer genau konkurriert, um wen geht's, Clara?
Ja, also es ist sehr, sehr spannend. Es tritt ein junger Inder an, 18 Jahre alt ist er, Dommaraju Gukesh aus dem südindischen Chennai. Der tritt gegen den amtierenden Weltmeister an, gegen Li Ren aus China. Und ich verfolge das Ganze so nebenher. Am Anfang meiner Zeit hier habe ich einen Beitrag eben über den indischen Kandidaten gemacht. Und es bleibt einfach spannend. Also es ist die ganze Zeit unentschieden. Es steht jetzt gerade 4-4. Also wenn sie unentschieden spielen, bekommt jeder einen halben Punkt. Und es geht die ganze Zeit so vor sich her, jetzt nach 8 Spielen, immer noch 4-4. Und spannend wird es dann so am 11. oder 12. Dezember. Da muss nämlich langsam mal ein Gewinner feststehen.
Das heißt, es könnte sein, dass du gegen Ende deiner Zeit hier als Praktikantin, Hospitantin im Studio noch einen Beitrag über den indischen Schachweltmeister machst.
Ja, also wenn der gewinnt, dann würde ich sagen, auf jeden Fall, das muss, oder?
Ja.
Das wäre dann der jüngste Schachweltmeister aller Zeiten. Indien rast quasi an allen anderen Ländern gerade vorbei. Die haben super viele junge Schachtalente, super, super viele. Und es liegt ja auch gerade total im Trend, das Spiel.
Dann sind wir gespannt und werden das weiter genau verfolgen, vor allem du, Clara. Aber erzähl doch mal, du warst nämlich vergangene Woche bei einem Paar, bei einem Ehepaar hier in Delhi. Und als ich die Geschichte gehört habe, dachte ich so, das klingt so ein bisschen nach der Geschichte, ganz Delhi atmet schlechte Luft, nur dieses eine Paar, so ein bisschen wie die Gallia, nur dieses eine Paar atmet die beste Luft von Delhi. Wo warst du genau und was hast du erlebt?
Ja, also ich war im Süden von Delhi in einem, ja, man könnte sagen Farmhaus, ein Haus mit einem sehr großen Garten und da wohnt ein älteres Ehepaar, die Vika war ganz neidisch, die wäre auch gerne vorbeigekommen, glaube ich, mit einem ja, super schönen Garten, die machen da quasi Permakultur, Aquaponik, also kombinieren Gemüseanbau mit auch Fischzucht und die haben das quasi alles in so einem abgeschlossenen System, sodass die bei sich im Haus und in ihrem Garten super gute Luft haben, also die haben auch da extra eben ein Messgerät, um die Luftqualität zu messen in ihrem Haus. Das ist quasi, das Wohnzimmer hat ein offenes Fenster in den Garten. Der Garten ist abgetrennt mit so Planen und nur an einer Stelle quasi kommt durch so einen Cooler, kommt so Luft rein. Die Luft wird dann gereinigt durch so eine Wand aus Holzfaser, durch die so Wasser läuft und das Wasser filtert dann schon mal so den ersten Feinstaub da raus und dann gibt es eben diese unglaublich vielen Gemüsepflanzen in diesem Garten. So 15.000 Pflanzen haben die und deswegen haben die einfach so gute Luft da drin.
Warte mal ganz kurz, wir können auch in den Schatten gehen. So, jetzt ziehen wir hier gerade unsere Stühle in den Schatten. Gerade fanden wir die Sonne noch so gut, aber Deepika, wenn du die ganze Zeit die Augen zusammenkneifen musst. So, jetzt ziehen wir hier mal eben um.
Natürlich will ich auch keinen Suntan haben. Das ist auch kein anderes Thema.
Ja, das stimmt. In Indien, man will immer eher nicht, die Deutschen wollen gut gebräunt sein, ne? Und in Indien eher nicht, ne?
Wir wollen die Hautfarbe retten.
Deepika, was hältst du denn von diesem Paar? Wir haben ja auch ein kleines Video gesehen, was in den sozialen Medien war, worüber andere berichtet haben. Glaubst du, das stimmt? Glaubst du wirklich, dass die so viel bessere Luft haben? Oder was hast du gedacht? Hast du es deinem Mann erzählt und gesagt, hier, wir müssen noch mehr Pflanzen haben?
Ich war natürlich neidisch, es kann sein, ich glaube es schon, die waren schon da, Clara war da und
die hätten dann mit der ganzen Stadt auch ein bisschen dann die Infos und alles mal teilen können, damit wir auch bessere Luft, also die Wissenschaft wenigstens, das auch lernen, damit das uns auch bedient sozusagen. Ich habe auch den Eindruck gehabt, von was ich gelesen habe und ein bisschen von Clara gehört, dass es auch sehr teuer sein kann.
Ja, Clara, du hast ja gesagt, die Luft ist deswegen so gut, weil sie eben viele Pflanzen haben und eben so viel Wasser. Und dadurch ist die Luft so frisch, aber verbrauchen sie nicht unglaublich viel Wasser? Also das klingt jetzt ja erstmal nicht nachhaltig.
Also die meinten, sie verbrauchen 10.000 Liter Wasser pro Monat im Schnitt, im Sommer viel, viel mehr, im Winter weniger. Die bauen dann natürlich auch einfach unglaublich viel Gemüse an. Also die verkaufen das Gemüse auch an, die liefern das quasi in ganz Süd-Delhi aus und machen damit auch ein bisschen Geld. Also die verbrauchen natürlich sehr, sehr viel Wasser, aber es ist so ein Kreislaufsystem und sie müssen natürlich immer wieder neues Wasser hinzufügen, weil ja, das Gemüse braucht natürlich Wasser zum Wachsen. So. Also es ist jetzt natürlich keine Lösung, die jetzt so die Durchschnittsinderin bei sich zu Hause umsetzen kann, aber das war denen auch bewusst. Also die sind ja durchaus in einer privilegierten Situation. Die haben da auch ein, zwei Arbeiter, die da mithelfen. Dadurch, dass das Gemüse quasi immer direkt so im Wasser steht, müssen die nicht so viel Unkraut jäten. Aber ich glaube, deren Gedanke war so ein bisschen einfach auch so dieses Bewusstsein für so auch Bio-Lebensmittel und für so quasi ja eigenen Gemüseanbau auch so weiterzutragen. Die machen da auch Kurse und die meinten, das kann man ja schon, man kann sich auch so ein ganz kleines System so auf den Balkon stellen, so auch mit in Verbindung zum Beispiel mit dann so Fischzucht, also das Wasser läuft dann in so einem Kreislauf von den Fischen zu den Pflanzen und die profitieren quasi gegenseitig von den Nährstoffen. Ja, also es ist schon eine Ausnahmeerscheinung hier, aber sehr interessant.
Und haben die denn erzählt, ob viele bei ihnen anklopfen und sagen, hier, das wollen wir auch haben, könnt ihr uns helfen oder sind die wirklich einfach so Einzelkämpfer?
Also die meinten, jahrelang hätte das eigentlich niemanden interessiert. Die selbst sind quasi auf diese Schiene geraten, weil die Ehefrau hatte halt mal Blutkrebs und dann auch noch Lungenprobleme lange. Und dann haben sie sich halt auch mehr mit irgendwie so gesunder Ernährung und auseinandergesetzt und eben auch mit Luftverschmutzung. Ja, und jetzt aber seit diesem Jahr haben sie irgendwie unglaublich viele Anfragen. Also direkt bevor wir da waren, war auch noch ein Fernsehteam da. Und eigentlich wollten die jetzt nach Goa fahren und jetzt habe ich heute nochmal nachgefragt und sie meinten, ja, sie sind immer noch nicht in Goa, weil sie die ganze Zeit noch Medien hier treffen müssen. Also dieses Jahr scheint es irgendwie Klick gemacht zu haben.
Und bald dann auch in den Radiosendern der ARD, ne? Du machst jetzt ja den Beitrag.
Ja, genau. Also es kommt ein Reel auf Instagram und es kommt auch ein kleiner Radiobeitrag.
Okay, dann bin ich gespannt, deinen Beitrag zu hören, Clara. Und jetzt kommt ein harter Themenschnitt, weil jetzt reisen wir quasi im Kopf nach Madhya Pradesh, ins Zentrum quasi von Indien, nach Bhopal. Weil Bhopal ist in die Geschichte eingegangen als größter Gas-Chemieunfall der Welt, weil nämlich vor 40 Jahren, also in der Nacht vom 2. auf den 3. Dezember, ist in einer Chemiefabrik von Union Carbide aus maroden Tanks ist da Gas ausgetreten, und zwar ein sehr tödliches Gas, MIC heißt es abgekürzt. Und das hat sich quasi über die ganze Stadt gelegt und ist dann in die Häuser der Menschen gekrochen. Und es sind dann relativ schnell 3.500 Menschen daran gestorben und infolge dieser Katastrophe tausende weitere an den Spätfolgen, also wahnsinnig gesundheitliche Schäden. Und wir waren eben dort vor Ort. Und Deepika, dein wievieltes Mal war es jetzt in Bhopal in einer langen Zeit, in der du mit Korrespondentinnen und Korrespondenten arbeitest?
Das war das dritte Mal. Und das gleiche Thema haben wir dann gemacht. Wir waren zum Jahrestag, also einmal den 25. Jahrestag und dann einmal zum 30. Jahrestag. Und diesmal war ich mit dir zum 40. Jahrestag. Das war wie ein Déjà-vu, ne? Immer wieder nach Bhopal zu gehen, das Gasunglück zu berichten, Recherchen zu machen und Interviews. Und fast mit den gleichen Leuten, die gleiche Firma, die gleichen NGOs, Patienten. Es war immer ein bisschen unterschiedlich, aber es war immer das gleiche Thema und das tut auch ein bisschen weh.
Dass sich eben nichts verändert, ne, Clara?
Ja, jetzt ist das ja schon 40 Jahre her. Wie sieht es denn jetzt aus? Also gibt es denn noch Spätfolgen? Also wen habt ihr dort besucht und was sieht man noch von diesem Unglück?
Wir hören gerade das Flugzeug über uns, aber wir reden noch einfach weiter. Die Frage haben wir uns auch gestellt, so wie erleben die Menschen, die Bewohner das noch? Wie präsent ist dieses Unglück, weil es eben 40 Jahre her ist? Und wir sind dann in ein Wohnviertel gefahren, in unmittelbarer Nähe von dieser Fabrik. Die Fabrik hat man auch noch so gesehen aus der Ferne, die ist stillgelegt inzwischen. Also steht da nur noch so als Mahnmal der Vergangenheit. Und sind dann da mit einem Ladenbesitzer ins Gespräch gekommen, der heißt Mahesh Tiwari. Und der war noch ein Kind, als das Unglück passierte. Als ich früh morgens aufwachte, sah ich eine Menschenmenge vor dem Haus. Als wir rausliefen, fiel uns das Atmen schwer. Der Hals brannte. Aus Angst gingen wir schnell wieder ins Haus. Meine Eltern steckten uns unter die Bettdecke. Also man hat ihm angemerkt, dass das Unglück noch sehr präsent ist bei ihm. Und seine Familie hat zum Glück das Unglück überlebt. Aber er hat erzählt, die hatten alle jetzt Zeit ihres Lebens mit ihrer Gesundheit zu kämpfen. Also seine Mutter, die hatte immer gereizte Augen, sein Vater hat nur schwer Luft bekommen und auch er fühlt sich immer noch geschwächt. Also er hat uns erzählt, bis heute schmerzt sein Hals und wenn er zu viel spricht, dann brennt es und seine Stimme ist schwer. Und er, also seine Eltern vielmehr, haben dann auch eine Kompensation bekommen von umgerechnet 500 Euro. Und dieser Mahesh hat auch eine Frau, die ist auch dort aufgewachsen. Und die haben drei Kinder. Und das Interessante war, dass er uns dann so sehr stolz seine drei Kinder vorgestellt hat. Und er meinte, ja, also der erste Sohn hätte sich gut entwickelt. Aber die beiden anderen Kinder, die wären so geistig beeinträchtigt. Die hätten so Lernschwierigkeiten. Und da ist jetzt eben genau die große Frage, rührt das daher, dass eben die Eltern exponiert waren, auch wenn sie es überlebt haben? Und das ist eben die große Frage, ja.
Okay, und das kann man nicht ganz eindeutig beantworten? Oder gibt es da jetzt unterschiedliche Meinungen dazu?
Ja, das war genau die Schwierigkeit, Deepika, die wir ja hatten. Wir haben dann versucht, auch offizielle anzufragen, aber es war nicht so leicht, ne?
Ja, es gab Studien, Clara, dass es auch die dritte Generation betroffen hat und wie zum Beispiel diese Kinder, die waren dann ein bisschen behindert. Man merkt das schon. Also diese Studie gibt's schon, aber wir konnten vielleicht die nicht kriegen in der Hand. Und dann haben wir auch echt ernst versucht, mit den Beamten zu sprechen, mit Staatsleute.
Genau, mit dem Minister zum Beispiel. Also es gibt echt extra einen Gas-Relief-Minister, weil die sprechen immer noch von den Gas-Victims, also die Opfer, die Gasopfer. Und du hattest ja erst, also der eigentliche Minister war nicht in der Stadt, aber du hast mit seinem Deputy, mit seinem Stellvertreter gesprochen, ne? Und was hat er dir genau gesagt?
Der eine hatte gesagt, jetzt bin ich im Meeting, melden Sie sich ein bisschen später. Und wie typisch, und auch habe ich es erwartet, der ging nicht dran. Dann hatte er mir auch eine andere Nummer oder einen anderen Namen dann mal auch verwiesen, dass ich dort versuchen soll. Also man hat den Eindruck, keiner hatte Lust. Oder die...
Sie haben sich nicht getraut, ne? Ich glaube, es wirkt so, als wenn sie wirklich Angst davor haben, zu viel über dieses Thema zu sprechen. Und manche haben uns auch gesagt, sie vermuten, als wenn die Regierung das so ein bisschen unter dem Teppich halten will. Also vielleicht auch diese Sorge, man will keinen ausländischen Investoren schaden und denen nicht die Schuld zuschieben. Aber ich fand das Erstaunliche war auch, dass es ja einige Studien gibt, die Ärzte und auch Wissenschaftler durchgeführt haben. Und auch die wollten nicht mit uns sprechen. Also wir hatten eine Neurologin, Deepika, die hattest du rausgefunden und wir waren eigentlich schon auf dem Weg zu ihr und dann hat sie dich angerufen, ne?
Ich hatte mit der Neurologin gesprochen und sie sagte, ja, gerne, kein Problem. Sie hatte sehr nett am Telefon geredet, hat mir auch etwas erzählt, was wir sehr gut als Interview benutzen könnten. Und als wir losfahren wollten, hatte sie mich angerufen und gesagt, sie hätte keine Lust mehr. Und als ich den Grund gefragt habe, hat sie gesagt, sie braucht keine Begründung, das ist ihre Entscheidung. Klar, aber vor unserer Abreise hatte ich noch ein Interview abgemacht, das war mit noch dieser Wissenschaftlerin, die diese Studie gemacht hatte. Und sie sagte, ja, ich kann gerne reden, rufen Sie mich in 3 Stunden an. Zu meiner Überraschung habe ich sie nicht erreicht und später habe ich es erfahren, dass sie mich überall geblockt hatte.
Ja, und das finde ich ist ja schon ein Zeichen dafür, dass da irgendwas im Argen liegt und die Menschen Angst haben, wirklich so frei zu sprechen.
Okay, das klingt schon ein bisschen merkwürdig. Jetzt nehmen wir mal an, also dass das stimmt mit den Studien und dass es noch Spätfolgen gibt. Gibt es denn für die Leute heutzutage noch irgendeine Kompensation, irgendeine Hilfe?
Das ist genau die Frage. Also die Gasopfer der ersten Generation haben eben jeweils umgerechnet 250 Euro bekommen. Und das ist aber eben genau die Kritik von Menschen, die sich immer noch für die Gasopfer einsetzen, die eben sagen, die Menschen müssen weiter zur Behandlung. Und gerade wenn auch dann die zweite Generation oder die Enkel noch betroffen sind, brauchen die Menschen Geld. Und die es natürlich am ehesten, am nahesten dran getroffen hat, waren ärmere Menschen, waren nämlich diese ganzen Arbeiterfamilien, die rund um die Fabrik ihre Häuser hatten. Also die sagen auch immer, das ist Old Bhopal und die Menschen in New Bhopal, im neuen Bhopal, sind halt die Wohlhabenderen. Die waren eben dem Gas nicht so ausgesetzt. Also es ist wieder so eine tragische Geschichte, dass es gerade die Ärmsten der Armen getroffen hat. Und Deepika, wir waren ja dann auch beim Chingari Trust. Das ist eine Initiative, gegründet von zwei Frauen. Wir haben mit der einen gesprochen, mit Champa Devi Chukla. Und die haben es sich eben auf die Fahne geschrieben, dass sie eben den Gasopfern helfen und eben jetzt auch der zweiten Generation. Und die hat uns auch genau das gesagt, dass die Menschen mehr Entschädigung eigentlich bräuchten, ne? Mehr Geld. Weil dort zum Glück können die Kinder kostenlos behandelt werden. Aber warum? Weil das Geld eben kommt von einer Charity-Organisation in London.
Ja, und sie hatte uns auch mal erzählt, dass sie, also die Spenden, die sie kriegen, das reicht ja nicht. Der Ort, wo sie diese Foundation haben für die Kinder, das ist auch ein bisschen zu eng. Und die brauchen mehr Platz, die brauchen mehr Ärzte und natürlich brauchen sie auch mehr Geld. Und ich weiß nicht, ob es solche, es gibt einen Bedarf von solchen Organisationen, die dann die schwer behandelten Kindern unterstützen, aber ich glaube, es gibt nicht so viele.
Ja, und sie war sehr emotional und aufgewühlt, weil auch sie selbst hat in ihrer Familie, sie hat ihren Mann damals verloren im Nachhinein. Auch ihre drei Söhne sind gestorben. Ihre zwei Töchter, die sie noch hat, hätten auch gesundheitliche Probleme. Und auch ihre Enkelin, sie hat erzählt, die ist mit so einem offenen Rachen auf die Welt gekommen. Und da kann man natürlich sagen, naja, das hat vielleicht ja nichts mit dem Gasunglück zu tun, dass sie diesem Gas ausgesetzt waren. Aber ja, Champa Devi Chukla war sehr emotional und sie hat uns dann Folgendes gesagt.
Seit dem Gasleck sind so viele gestorben, aber die Ärzte haben sie nicht als Gasopfer registriert, weil die Regierung sie dazu gedrängt hat. Und alle Kinder, die mit Behinderungen geboren werden, werden nicht von der Regierung als Gasopfer anerkannt. Weil die Firma Dow Chemicals, die ihren Sitz in Mumbai hat, Druck auf die Politiker ausübt. Sie geben der Regierung Geld für den Wahlkampf. Wird also die Regierung uns retten oder das Unternehmen?
Und diese Firma Dow Chemicals, die sie erwähnt, das ist eine amerikanische Firma und die hatten dann damals diese ursprüngliche Firma Union Carbide übernommen.
250 oder 500 Euro, die Summe, die ihr jetzt erwähnt habt, also aus deutscher Sicht ist es jetzt natürlich lächerlich, aber also vielleicht Deepika, vielleicht kannst du es am besten beantworten. Ist es denn angemessene Entschädigung, die dieses Unternehmen da gezahlt hat?
Natürlich nicht. Also 250 Euro einmal. Einige haben das schon zweimal bekommen und das ist pro Person. Das ist doch lächerlich.
Und was eben auch uns eine Aktivistin gesagt hat, die sich seit 20 Jahren wirklich für die Gasopfer einsetzt, das ist Rachna Dhingra. Deepika, die hast du ja schon öfters getroffen und auch Anup, unser indischer Kollege. Und die hat gesagt, na klar, damals gab es eben so einen Rechtsstreit zwischen der indischen Regierung und Union Carbide und dann hat die Firma am Ende 470 Millionen Dollar bezahlt an die indische Regierung, aber davon ist eben wohl nur ein geringerer Teil an Kompensationen gezahlt worden. Und Rachna Dhingra hat auch gesagt, es ist bis heute niemand verurteilt worden, auch von den Verantwortlichen von der amerikanischen Firma. Die sind teilweise inzwischen schon verstorben. Ich habe nochmal nachgelesen, 2010 wurden dann leitende indische Angestellte angeklagt und auch verurteilt. Und die haben dann eine Haftstrafe bekommen auf Bewährung und mussten irgendwie 1.800 Euro zahlen als Strafe. Also im Prinzip nichts in dem Vergleich zu diesem riesengroßen Schaden und dieses Unglück, in das so viele Menschen gestürzt sind nach diesem Gasunfall. Und Rachna hat jetzt auch gerade erst vor ein paar Tagen eine Petition eingereicht, eine neue Petition beim Obersten Gerichtshof von Indien und sie fordert nämlich zusätzliche Entschädigungen für die Opfer. Es ist an der Zeit, dass die Regierung in sich geht und sagt, 40 Jahre sind genug. Das Mindeste, was sie tun können, ist eine angemessene Entschädigung für Menschen, die noch immer an den Schäden infolge der Bhopal-Gaskatastrophe leiden. Diese Rachna ist beeindruckend, oder? Dass die seit 20 Jahren sich für die Gasopfer von Bhopal einsetzt.
Ja, schon vom Anfang an. Ich glaube, im 84 war sie dort nicht. Aber an dem Tag ist auch ihr Mann, mit der sich auch für diese Gasopfer und für das ganze Thema sich auch sehr stark kämpft, der ist auch daran beteiligt. Und die beiden sind dann schon Namen in Bhopal.
Und sie hat auch so gesagt, man kann auch viel Positives dazu sagen, denn sie sagt, dass die Menschen in Bhopal eben sich nicht unterkriegen lassen und weiter für ihre Rechte kämpfen, weil es gibt nämlich eben neben diesem Gasunglück gibt es noch ein weiteres Problem und das ist das Thema kontaminiertes Wasser. Denn was nämlich passiert ist, ist, dass diese Firma Union Carbide ganz viel toxische Chemieabfälle nie entsorgt hat, teilweise in einen See geschmissen hat und diese toxischen Rückstände, also so Schwermetalle, Quecksilber, ins Grundwasser gesickert sind und die Menschen, die erst dieses Gasunglück überlebt haben, jetzt kontaminiertes Wasser trinken mussten.
Ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also es gibt leider immer wieder diese Fälle mit so Chemieunternehmen, auch in den USA, so mit DuPont, glaube ich auch, aber das ist ja wirklich, ja.
Ja, man, es lässt einen so ein bisschen sprachlos zurück und was aber das Tolle ist, dass Rajna eben erwirkt hat, dass 42 Communities, die um die Fabrik rumliegen, jetzt eben Leitungen bekommen haben mit sauberem Trinkwasser. Also sie konnte das wirklich erstreiten, aber eben erst, die gibt es erst seit 10 Jahren. Und deswegen fragen sich da auch viele, da gibt es auch viel Fehlbildungen. Die Menschen haben Nierenleiden, Gallensteine und auch Krebserkrankungen, weil sie vielleicht eben zu lange dieses kontaminierte Wasser getrunken haben. Und wir waren dann eben auch in einem Viertel und haben uns das angeschaut. Und da haben uns die Leute gesagt, ja, wir sind hierher gezogen und wussten nicht, dass wir dieses kontaminierte Wasser trinken. Und Deepika, ich kann mich vor allem an einen Mann erinnern, der hat uns dann irgendwann auch seine Hände und seine Füße gezeigt, ne?
Als ich seine Hände und Fuß gesehen habe, dachte ich, das ist reiner Zufall und das kann nicht alles mit dem Bhopal-Gas-Unglück zu tun haben. Aber dann hat er auch die Hände gezeigt von seiner Familienmitglieder und die hatten auch das gleiche Problem, ne? Beule überall, Hände und Füße und das kann kein Zufall sein.
Selbst wenn wir das Wasser abkochen, macht es keinen Unterschied. Erst später haben wir erfahren, dass das Wasser eine Menge Schwermetalle enthält, also sehr schädlich für den Körper ist.
Es
ist einfach so schlimm zu sehen, weil die Menschen fühlen sich einfach komplett alleine gelassen. Also er hat uns dann gezeigt, sie haben da jetzt einen großen Tank aufstellen lassen, zwei große Tanks mit Hilfe von Rajna, mit dieser Aktivistin, mit der Gruppe. Und sie kriegen aber eben einmal am Tag, wenn es hochkommt, für 30 Minuten Wasser. Das reicht längst nicht für alle Familien. Und sie sind einfach verzweifelt. Sie haben gesagt, einige Familien sind schon weggezogen. Dann habe ich gesagt, ja, warum sind Sie denn noch hier? Und dann sagt er, naja, ich habe mein ganzes Erspartes in dieses Haus gesteckt. Wo sollen wir denn hin? Und die trinken einfach dieses Wasser. Sie duschen damit und sie wissen, es ist vergiftet.
Ja, das ist total verrückt. Aber klar, wo sollen die Leute irgendwie hin? Also, wenn man da irgendwie sein Eigentum hat.
Genau, und das ist natürlich so bitter zu sehen, weil es bräuchte wahrscheinlich Druck von der Öffentlichkeit, damit eben die Politik etwas ändert, weil nur die Politiker, die in Charge sind, könnten ja was ändern, oder, Deepika?
Ja, ich glaube, da sind sie auch hoffnungslos irgendwie. Den Eindruck hatte ich ja. Und ich hatte die auch dann ganz, jetzt sage ich, doofe Fragen gestellt. Warum können sie das Wasser nicht kochen und trinken? Oder warum kaufen sie sich kein Wassergerät, wo das Wasser gereinigt wird? Und dann kam spontan die Antwort, das nutzt uns nicht, weil diese Contamination, die geht mit Kochen oder mit solchen Geräten gar nicht weg.
Ja, weil die haben uns dann auch so einen Eimer gezeigt und man hat wirklich die Rückstände gesehen. Also es ist wirklich gruselig und es ist umso beeindruckender zu sehen, dass die Menschen irgendwie, weil ich weiß nicht, ob sie ihr Schicksal akzeptieren, aber irgendwie damit klarkommen, all diese Menschen. Und wir haben dann noch eine ältere Nachbarin gehört und die war wahnsinnig aufgewühlt, weil sie hat erzählt, ich habe das Gasunglück selbst erlebt und ich habe die ganzen Toten gesehen. Wir haben nur überlebt, weil wir uns auf den Boden gelegt haben, weil das Gas 2 Meter über uns war. Und jetzt, also sie hat das Gasunglück überlebt und jetzt muss sie dieses Wasser trinken, dieses vergiftete Wasser. Also es ist wirklich furchtbar. Manchmal lassen einen solche Geschichten einfach sprachlos zurück.
Was heißt das, ihr konntet das sehen? Also ist das wie so Ölschlieren im Wasser oder?
Nee, es sah eher so rostig aus, ne? So rostige Stellen.
Rostige Stellen in allen Töpfen, die sie uns gezeigt haben. Und es war, wie du gesagt hast, sehr viele Rückstände. Das hat man gesehen.
Und Rajna, die Aktivistin, hat auch nochmal zum Schluss gesagt, und das fand ich sehr eindrücklich, sie hat gesagt, die Menschen müssten sich doch weltweit zusammenschließen, weil es, wie du, Clara, ja auch schon gesagt hast, es gibt einfach weltweit ja immer wieder solche Unfälle und die Menschen müssten sich zusammenschließen, damit eben auch internationale Unternehmen solche Umweltverbrechen nicht einfach begehen können und strafrechtlich davonkommen. Und es müsste doch eine Bestrafung geben, damit sich eben so eine Katastrophe wie in Bhopal nicht mehr wiederholt, dass eben mehr kontrolliert wird und Firmen da dafür Geld ausgeben, weil das war nämlich übrigens der Grund, warum die Tanks nicht gewartet waren und warum das Personal schlecht ausgebildet waren, weil Union Carbide damals Geld sparen wollte. Die haben da ja eigentlich Schädlingsbekämpfungsmittel hergestellt und die wollten einfach Geld sparen. Und das ist ja einfach so unsäglich, dass so viele Menschen sterben mussten und eben die Enkelgeneration, die dritte Generation bis heute sehr wahrscheinlich darunter leidet und eben mit Missbildungen auf die Welt kommt, mit Kinderlähmung oder eben geistig beeinträchtigt sind. Also ein wirklich schweres Thema. Aber ja, wir Journalisten lieben ja manchmal diese Jahrestage. Aber ich finde, vielleicht war es tatsächlich gut, dass wir da waren, um eben daran zu erinnern und solche Katastrophen wie in Bhopal nicht zu vergessen, ne?
Wir waren auch endlich mal, weil wir wollten nicht aufgeben. Und wir waren am letzten Tag auch im staatlichen Krankenhaus. Und dieses Krankenhaus ist eigentlich nur für die Gasopfer. Und da waren wir zusammen. Natürlich dürften wir keine Interviews da mal machen. Und ich bin dann durch die Flur dann gelaufen, mit vielen gesprochen, Ärzten, Leitern und da alles. Und jeder hat mir das Gleiche erzählt, dass die zweite oder dritte Generation ist auf keinen Fall betroffen worden. Und dafür gibt es genug Beweis. Ich durfte das sehen, aber natürlich haben sie mir nichts gezeigt.
Das war auf so einer Geburtsstation, ne? Ich habe mich da so ein bisschen zurückgehalten, aber Deepika, du bist da einfach reingelaufen. Du fällst ja dann nicht so auf als quasi Local. Aber ja, ich glaube, viele Menschen wissen es auch nicht mehr. Also wir haben auch mit einem Vater gesprochen, der meinte, sein Vater war in einem Gasunglück, hat das erlebt. Und die jüngere Generation, auch selbst wenn das Kind krank ist, stellen vielleicht nicht viele die Beziehung her, die Verbindung, dass das Kind eine Erkrankung hat, eben weil die Großeltern dieses Gas eingeatmet haben. Also da gerät ganz viel in Vergessenheit. Und viele haben uns gesagt, ja, das kann eigentlich nicht sein. Man müsste langfristige Studien durchführen, damit man eben dieses Wissen auch hat und weiter verbreitet. Ja, deswegen, wir werden sehen, ob es da irgendwann mal gute Nachrichten gibt aus Bhopal. Zumindest Rachna Dhingra, die wird dranbleiben, die Aktivistin.
Wir brauchen mehr von Rachna Dhingras.
Auf jeden Fall, ich war sehr beeindruckt. Menschen, die die Welt verändern, ein kleines bisschen vielleicht. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören heute. Ein schweres Thema, aber ja, auch diese Themen haben wir halt gerade hier auch in unserem Berichtsgebiet. Und wie immer freuen wir uns über Anregungen, über Themenvorschläge. Schickt uns gerne eure Gedanken an neudeli@ndr.de. Die E-Mail kennt ihr, neudeli@ndr.de. Und hier von der sonnigen Dachterrasse vom Studio schicken wir euch ganz liebe Grüße und eine gute Woche wünschen euch
Clara,
Deepika
und Charlotte.
Tschüss. Tschüss.
Die Korrespondenten. Reporterleben in Neu-Delhi. Ein Podcast von NDR Info.